Malta. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Vor rund 80 Jahren tobte der Zweite Weltkrieg in Europa, auch in der Region Trier. Es gab viele Tote, Städte und Dörfer wurden zerstört. Doch diese für die Menschen in der Region fürchterliche Erfahrung hatte eine Vorgeschichte. Der Angriff Deutschlands auf seine Nachbarn. Und was alles damals damit zusammenhing und was der Krieg für die Menschen an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück bedeutete, darüber sprechen wir heute. Miguel, die ganze Geschichte beginnt ja schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg, nämlich mit dem Ersten Weltkrieg. Warum ist der so wichtig, um den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu verstehen?
Der Erste Weltkrieg ist in der Tat nah dran am Zweiten. Zur Erinnerung, der Erste Weltkrieg, der tobte zwischen 1914 und 1918. Und der Zweite dann zwischen 1939 und 1945. Viele Menschen, die also den Ersten Weltkrieg bewusst erlebt und überlebt haben, die wurden 20 Jahre später erneut mit einem globalen Konflikt konfrontiert. Das erklärt vielleicht auch, warum 1939 keine rechte Kriegsbegeisterung in Europa zu verspüren war.
Und warum ist der Erste Weltkrieg 1914 ausgebrochen?
Ja, damals gab es zwei Machtblöcke in Europa. Deutschland und Österreich-Ungarn auf der einen Seite und Frankreich, Großbritannien und Russland auf der anderen Seite. Aber 1914, da wird der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand durch serbische Nationalisten ermordet. Österreich will daraufhin Serbien niederringen. Das südosteuropäische Land ist wiederum Bündnispartner von Russland. Und das ist mit Frankreich verbündet. Und das wiederum mit Großbritannien. Und die Österreicher, die sind wiederum mit Deutschland verbündet. Und diesmal steuern beide Machtblöcke in die blutige Konfrontation. Doch der vermeintlich kurze Kampf, von dem alle ausgingen, der sollte vier lange Jahre anhalten, bis Deutschland und seine Verbündeten dann besiegt waren. Und die Sieger diktierten harte Friedensbedingungen. Im Falle Deutschlands hatte dieser Versailler Friedensvertrag Gebietsabtretungen und hohe Reparationszahlungen zur Folge. Und die Siegermacht Frankreich besetzte für mehrere Jahre alles Gebiet bis zum Rhein, also auch Trier, die Eifel und die Moselregion. Und das alles hat die junge Demokratie in Deutschland belastet, denn die gab es nun in Deutschland.
Das war ja Ende 1918, als in Deutschland der Kaiser durch eine Revolution gestürzt wurde. Und zu dem Zeitpunkt verlief die Kriegsfront zwar nahe der Region Trier, aber immer noch außerhalb der Reichsgrenzen, im von den Deutschen besetzten Belgien und im Norden Frankreichs.
Deutschland war damals eine Monarchie mit dem Kaiser, Wilhelm II. An der Spitze, in der es zwar eine Volksvertretung, den Reichstag, gab. Der konnte auch Gesetze verabschieden, aber nicht den Kaiser und seine Regierung leiten. Stattdessen hatten im Ersten Weltkrieg mehr und mehr die Generäle der obersten Heeresleitung das Sagen. Erich von Ludendorff und sein Chef Paul von Hindenburg. Nun machten sich im vierten Kriegsjahr an der Front Ernüchterung und Erschöpfung breit. Eine letzte deutsche Offensive, die ist gescheitert im Sommer 1918. Und stattdessen rücken nun die Alliierten vor. In dieser Situation forderte die oberste Heeresleitung einen Waffenstillstand. Und auch die Parlamentarisierung der deutschen Regierung, also die Aufnahme von Vertretern der Reichstagsparteien, Sozialdemokraten zum Beispiel oder das katholische Zentrum, was ja in Trier relativ stark war. Vermutlich, um bei Waffenstillstandsverhandlungen weichere Bedingungen zu erreichen. Und zugleich dürften die Weltkriegsgeneräle wohl gedacht haben, damit sind wir auch die Verantwortung für die Niederlage dann los. Aber dann wird es noch dramatischer. Denn noch während über den Waffenstillstand verhandelt wird zwischen den Alliierten und Deutschland, bricht ein Aufstand von deutschen Matrosen aus. In Kiel. Die weigerten sich nämlich, zu einer letzten Todesfahrt in so eine sinnlose Seeschlacht zu ziehen. Und dieser Aufstand, der breitet sich über das ganze Land aus. Und diese Revolution fegt dann innerhalb weniger Tage die Monarchie in Deutschland hinweg und in Berlin wird die Republik ausgerufen.
Und wer hat dann den Waffenstillstand unterzeichnet?
Nun, die Vertreter dieser neuen Revolutionsregierung. Der Waffenstillstand, der ist übrigens dreimal in Trier verlängert worden. Ein halbes Jahr später verabschiedete dann eine neu gewählte Nationalversammlung eine demokratische Verfassung für Deutschland in Weimar, Triers Partnerstadt in Thüringen. Es ist die Geburtsstunde der Weimarer Republik 1919. Und diese Nationalversammlung, die hat auch dann den von den Siegern vorgelegten Friedensvertrag von Versailles angenommen, besser gesagt annehmen müssen, weil ihnen keine andere Wahl blieb. Andernfalls hätten die Alliierten wohl den Krieg fortgesetzt. Aber für die Gegner der Republik, Militärs, Großgrundbesitzer und Unternehmer, Beamte, überhaupt Leute, die der Monarchie hinterher trauerten, für die war das eine Steilvorlage. Sie haben nämlich wahrheitswidrig behauptet, die unbesiegte deutsche Armee sei von hinten erdolcht worden, von linken Revolutionären. Dolchstoßlegende nannte sich das. In Wirklichkeit hatten ja die Militärs wegen der Niederlage an der Front selbst um einen Waffenstillstand gebeten. Ja, und diese Dolchstoßlegende gepaart mit den harten Friedensbestimmungen und noch dazu einer Hyperinflation, das war halt eine schwere Belastung für die Weimarer Republik. Das ist sehr bezeichnend für diese, ich sag mal, Demokratie ohne Demokraten, dass die Menschen später mit Paul von Hindenburg, dem Weltkriegsgeneral, sogar ihn zum Reichspräsidenten gewählt haben. Das war kein Anhänger der Demokratie, der sah sich selbst wohl als eine Art Kaiservertretung an. Ja, und als dann 1929 die Weltwirtschaftskrise ausbricht, da hat sie gerade in Deutschland dramatische Folgen. Millionen verlieren ihre Arbeit, links- und vor allem rechtsextreme Gruppen nehmen an Bedeutung zu.
Und dann übernimmt 1933 Hitler die Kontrolle.
Adolf Hitler war ja der Anführer der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP. Diese anfänglich eher bedeutungslose rechtsextreme Gruppierung ist im Laufe der Weltwirtschaftskrise zur Massenpartei in Deutschland aufgestiegen. Zu der Zeit war die Demokratie in Deutschland schon stark eingeschränkt, denn die Reichsregierung regierte mit sogenannten Notverordnungen. Das waren Erlasse, die konnte der Reichspräsident, der besagte Paul von Hindenburg, erlassen. Und im Hintergrund werkelten Politiker daran, so eine Art autoritäre Regierung zu errichten. Aber an Hitler kam man halt nicht vorbei. Und am 30.01.1933 hat dann Hindenburg Hitler das Amt des Reichskanzlers übertragen. Und die Konservativen, die glaubten, Hitler zähmen zu können. Aber tatsächlich hat er bekanntlich sehr schnell nach Amtsantritt eine Diktatur errichtet. Und die hatte nicht nur die Abschaffung der Demokratie zur Folge, zugunsten einer sogenannten Volksgemeinschaft mit massiver Unterdrückung politischer Gegner wie Kommunisten oder Sozialdemokraten, sowie der brutalen Verfolgung von unerwünschten Minderheiten wie Juden und Sinti und Roma zur Folge. Auch in unserer Region übrigens, da könnt ihr hierzu eine Folge hören über die Gestapo oder den späteren Pogrom an den Juden. Nein, Hitler verfolgte ein ideologisches Ziel. Er wollte einen angeblich für das deutsche Volk notwendigen Lebensraum erobern, damit Deutschland autark sein könne. Mit anderen Worten, Expansion auf Kosten der Nachbarn. Ja, und dafür braucht man eine starke Armee.
Aber das Verbot war ja der Versailler Vertrag, richtig?
Der hatte ja zum Ziel, Deutschland schwach zu halten. Aber die hohen Reparationszahlungen, die waren erst just vor Hitlers Machtübernahme abgeschlossen worden. Und die Bevölkerung und die Regierungen in Großbritannien und Frankreich, die wünschten keinen neuen Krieg. Die waren kriegsmüde, die hatten ja den Ersten Weltkrieg erlebt. Als Hitler also Stück um Stück diesen besagten Vertrag aushöhlt, da nehmen sie es immer wieder hin. Und Experten sagen dazu, das ist eine Appeasement-Politik gewesen, eine Beschwichtigungspolitik.
Was hat Hitler denn gemacht?
Erst tritt Deutschland aus dem Völkerbund aus, schon 1933. Das war eine gut gemeinte, aber wenig effektive Vorläuferorganisation der UNO. Dann stecken die Nazis enorme Mittel in die Wiederbewaffnung der deutschen Armee. Daraus entsteht dann die Wehrmacht mit Panzern und Flugzeugen. 1936 überschreiten dann deutsche Soldaten den Rhein und errichten wieder Garnisonen im Rheinland, auch in Trier. Das war ja bis 1930 französisch besetzt gewesen und sollte seitdem, wie das gesamte linksrheinische Gebiet, eigentlich frei von Truppen sein, als eine Art Pufferzone der Franzosen. Ja, und diesmal nehmen die Franzosen aber den Bruch des Versailler Vertrages hin. Hitler hat also wieder mal Glück mit seiner Politik. Und die Wehrmacht, die kann dann ihre erworbenen Fähigkeiten auch im Spanischen Bürgerkrieg erproben, der im gleichen Jahr ausbricht. Namentlich mit der Legion Condor, deren Flugzeuge ja eine Stadt namens Guernica aus der Luft zerstört haben. Und zugleich sorgt diese Wiederaufrüstung zusammen mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dafür, dass es der deutschen Wirtschaft wieder besser geht nach der Weltwirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit, die geht unter Hitlers Diktatur deutlich zurück. Die Menschen im Deutschen Reich, aber auch Militärs und Unternehmer, die dürften wahrscheinlich damals wohl größtenteils mit der Politik Hitlers zufrieden gewesen sein. Der Versailler Vertrag, der war ja auch bei den Politikern der Demokratie unbeliebt gewesen. Was aber nicht so bekannt war, diese massive Aufrüstung und Ausrichtung der Wirtschaft auf Kriegsproduktion, die war auf Pump finanziert. Früher oder später wäre das Reich wohl zahlungsunfähig gewesen.
Und wann entschied Hitler sich zum Krieg?
Er hat nach seiner Machtergreifung vor führenden Militär skizziert, dass Deutschland spätestens im Jahre 1943-45 losschlagen müsse. Andernfalls wäre der Vorsprung durch die Aufrüstung dahin. Das Dokument ist übrigens bekannt als die Hossbach-Niederschrift. Und in diesem Dokument oder in dieser Niederschrift wurden auch die Tschechoslowakei und Österreich als Ziele genannt. Beide Länder sind dann 1938 bzw. 39 auch in Hitlers Fänge geraten. Erst das deutschsprachige Österreich, wobei dessen Bevölkerung die Annexion eher begeistert unterstützte, und dann folgte einige Monate später das sogenannte Sudetenland. Das waren deutschsprachige Randgebiete der Tschechoslowakei. Und wieder mal haben in diesem Fall die Briten und Franzosen nachgegeben. Auf einer Konferenz in München im September 1938 haben sie der Abtretung des Sudetenlandes an Deutschland binnen weniger Tage zugestimmt. Übrigens ohne die betroffene Regierung der Tschechoslowakei hierzu einzubeziehen und obwohl es einen Bündnisvertrag der Tschechen mit Frankreich gab. Hätten die Alliierten damals nicht nachgegeben, hätte Hitler schon da Krieg begonnen. Aber ein halbes Jahr nach der Münchner Konferenz, als alle dann glaubten, jetzt haben wir den Frieden gesichert in Europa, da hat Hitler dann doch Tschechien und Prag besetzen lassen und das sogenannte Reichsprotektorat Böhmen und Mähren proklamiert. Die Slowakei hatte sich übrigens vom gemeinsamen Staat zu dem Zeitpunkt gelöst. Spätestens da dürfte wahrscheinlich jedem klar geworden sein, dass Hitler mit friedlichen Mitteln offensichtlich nicht zu stoppen war. Hitler hatte damit übrigens seine Flanke gesichert und erhob nun Forderungen gegen Polen. Denn das hatte nach dem Ersten Weltkrieg Territorien in Ostdeutschland erhalten. Ja, und weil auch noch die Sowjetunion trotz ideologischer Feindschaft, die waren ja kommunistisch und die Nazis waren ja betont antikommunistisch, weil also auch nun die Sowjetunion trotz ideologischer Feindschaft plötzlich mit Hitler ein Bündnis abschloss, hatte diese auf einmal freie Hand. Und am 1. September 1939 haben die Deutschen dann Polen überfallen. Ja, und zwei Tage nach diesem Einmarsch haben dann Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. Die hatten nämlich Polen diesmal eine Unterstützungsgarantie mitgegeben. Die waren also entschlossen, Hitler zu stoppen. Und unsere Region wurde damit wie im Ersten Weltkrieg aufgrund der Grenznähe zum Aufmarschgebiet für deutsche Truppen.
Aber kam der Krieg dann auch in die Region Trier?
Nein, beziehungsweise doch. Es gab natürlich auch eine Mobilmachung. Also Männer wurden in die Wehrmacht eingezogen. Und an der Grenze mussten Anwohner ihre Häuser räumen. Und im Laufe der Kriegsjahre sind dann verschiedene Schutzmaßnahmen getroffen worden gegen mögliche Luftangriffe. Trier war ja im Ersten Weltkrieg ja schon mal bombardiert worden. Der Trierer Heimatforscher Adolf Welter hat sich intensiv mit dieser Zeit beschäftigt und er schreibt beispielsweise, dass aufgrund einer angeordneten Verdunkelung es wiederholt zu Verkehrsunfällen kam. Ja, und in Trier wurden noch Löschteiche angelegt, zum Beispiel um den Balduinsbrunnen nahe des Hauptbahnhofs. Bunker wurden gebaut. Der bekannteste übrigens, den kennen wir ja heute noch, das ist der Hochbunker am Augustinerhof. Der ist allerdings erst später entstanden im Laufe des Krieges. Und es wurden Stollen in die Berge getrieben, zum Schutz der Bevölkerung. Es wurden auch Kellerwände später durchbrochen, um so Fluchtwege unter den Häusern zu schaffen. Und es entstanden Brandgassen, um bei einem Luftangriff Menschen einen Fluchtweg zu ermöglichen, also von einer Straße zur anderen. Das sind die heutigen Konstantin- und Stresemannstraßen in der Trierer Innenstadt. Da sind damals mehrere Häuser abgerissen worden. Aber es gab noch nicht wirklich ein Kriegsgeschehen hier in der Region. Die Deutschen haben zwar recht schnell Polen erobert und im Atlantik versenkten deutsche U-Boote alliierte Schiffe. Und einige Monate später hat dann die Wehrmacht auch Dänemark und Norwegen überfallen. Aber an der Grenze, an der deutsch-französischen Grenze, da passierte zunächst mal wenig. Die Franzosen griffen nicht ein, aus Furcht vor der Wehrmacht, und die Deutschen waren noch nicht so weit. Drôle de guerre heißt das. Der komische Krieg, so haben das die Franzosen genannt. Aber natürlich verstärkte die Diktatur in Deutschland derweil weiterhin ihre Repression. Also politische Häftlinge waren ja im KZ festgehalten, Juden wurden verfolgt, das sollte ja auch noch dann schlimmer werden bis hin zum Holocaust. Jedenfalls hat Hitler dann schließlich im Mai 1940 dann doch im Westen losgeschlagen, denn der wollte schon die ganze Zeit Frankreich angreifen und besiegen. Ja, und die Wehrmacht, die hat dann wie im Ersten Weltkrieg die Neutralität von Belgien und Luxemburg missachtet. Die sind also da einmarschiert, obwohl beide Länder neutral waren. Luxemburg ist direkt am ersten Tag dieser Westoffensive von Hitler besetzt worden. Die Deutschen wollten so die französischen Befestigungen an der Grenze umgehen. Und die deutschen Panzer und Truppen, die sind dann quer durch das nördliche Luxemburg und die belgischen Ardennen westwärts gezogen und sind so im Rücken der französischen Armee aufgekreuzt. Und zwei Monate später ist Frankreich besiegt. Vier Jahre lang sollte es ebenso wie Luxemburg, Belgien und die ebenfalls überfallene Niederlande besetzt bleiben. Ja, und Großbritannien stand dann nach der französischen Kapitulation auf einmal alleine da im Krieg gegen Hitler. Und der hat sogar eine Invasion vorbereitet. Der wollte also die britischen Inseln mit deutschen Truppen besetzen. Und dafür hat er sogar die Luftschlacht von England gestartet, so heißt die heute. Damit sollte dann die britische Luftwaffe, die Royal Air Force, ausgeschaltet werden.
Aber damit hatte Hitler dann ja keinen Erfolg, oder?
Nein, die Briten haben sich behauptet. Sie haben den Krieg auch trotz schwerer Luftangriffe der Deutschen auf London fortgesetzt, auch zu See. Wer weiß, wie es in Europa aussehen würde, hätten die Nazis Erfolg gehabt damals und doch die Invasion Großbritanniens gestartet. Es gibt da übrigens einen älteren Roman eines britischen Autors namens Len Dayton mit dem Titel SSGB. In dem sind die deutschen Truppen dann doch siegreich gewesen und haben London besetzt. Und nun ermitteln Polizisten von Scotland Yard im besetzten London im Rahmen eines Mordfalls unter deutscher Aufsicht. Also zum Glück nur Fiktion. Und Hitler hat dann diese geplante Invasion irgendwann mal auch abgeblasen, denn es sind neue Nebenschauplätze entstanden, also Kriegsschauplätze. Unter anderem, weil der deutsche Verbündete Italien auch was vom Siegeskuchen abhaben wollte, der Deutschen. Italien wurde ja regiert von Benito Mussolini, das war sozusagen der in Anführungszeichen dienstälteste faschistische Diktator Europas. Das war auch für Hitler ein Vorbild gewesen. Aber als die Italiener bei ihren Versuchen gescheitert sind, sowohl Griechenland als auch Ägypten zu erobern, musste Hitler Truppen dann dorthin schicken, während, wie gesagt, weiterhin der Krieg gegen England andauerte. Ja, und dann greift Hitler im Jahre 1941 auch die Sowjetunion an, also das sowjetische Russland. Das war ja seit dem Ersten Weltkrieg kommunistisch und war der ideologische Gegner von Hitler. Also Hitlers NSDAP war ja antikommunistisch und sah halt eben im Kommunismus, dem Bolschewismus, halt eben eine Gefahr für Europa. Und die Sowjets wiederum waren natürlich zu Recht in Sorge, ob Hitler sie angreifen würde. Und die beiden hatten ja eigentlich ein Bündnis abgeschlossen 1939. Die hatten sich insgeheim auch Osteuropa in Interessensphären aufgeteilt. Also das heißt, die Deutschen hatten freie Hand in Polen, dafür hatten die Sowjets freie Hand im Baltikum oder in Teilen von Rumänien. Aber Hitler wollte langfristig doch halt eben Krieg führen gegen die Sowjetunion, auch mit dieser Idee, Lebensraum schaffen zu müssen für das Deutsche Reich. Ja, und dann hat er 1941 angegriffen. Fall Barbarossa. Aber mit diesem von vornherein brutalen Vernichtungskrieg, da sollte sich die deutsche Wehrmacht langfristig überfordern, zumal Ende des gleichen Jahres auch noch ein weiterer Big Player in diesem mörderischen globalen Ring zum Zuge kommt, der mit seiner beträchtlichen Wirtschaftskraft sowohl den Briten als auch die Russen massiv unterstützen wird, und das sind die USA.
Und warum sind dann die USA in den Krieg eingetreten?
Die USA hatten schon als neutrale Macht Großbritannien unterstützt. Übrigens, im Ersten Weltkrieg hatten ja auch die Amerikaner auf Seiten der Briten und Franzosen in Westeuropa gegen die Deutschen gekämpft. Aber auf der anderen Welthalbkugel gab es Japan. Das war ebenfalls dominiert von einer expansionistischen Militärführung. Die hatten einen Krieg angefangen in China. Die wollten versuchen, China zu erobern für Japan. Und da gab es einen zunehmenden Konflikt. Die Amerikaner haben ein Embargo verhängt über Japan und die Japaner haben daraufhin dann die Pazifikflotte der Amerikaner auf Hawaii angegriffen. Das ist der Angriff auf Pearl Harbor 1941. Und damit wurden die USA dann offiziell Kriegspartei, denn Hitler hat als Bündnispartner von Japan den USA auch den Krieg erklärt. So nahm der Krieg dann also eine neue, große Dimension. Erst waren die Deutschen und die Japaner noch im Vorteil. Die Deutschen sind ja bis Moskau vorgestoßen. Die Japaner haben große Teile des Pazifiks unterworfen, die Philippinen zum Beispiel oder Malaysia. Aber ein Jahr später, Anfang 1943, wird eine deutsche Armee in Stalingrad eingeschlossen. 100.000 Soldaten müssen dort sich ergeben. Stalingrad, das ist heute Wolgograd. Das liegt über 2000 Kilometer von Berlin entfernt. Und weiter sollten die Deutschen nicht in ihrem Krieg in Russland vorstoßen. Und ab da beginnt der Niedergang an allen Kriegsfronten. Zu diesem Zeitpunkt haben übrigens dann die Amerikaner, Briten und Russen, die nun miteinander verbündet waren, auch erklärt, will Deutschland den Krieg beenden, geht das nur über eine bedingungslose Kapitulation.
Und das ist dann der Moment, in dem auch die Menschen in der Region Trier mit dem Krieg unmittelbar konfrontiert werden.
Sogar schon etwas früher. Denn in der Region war ja nach der Besetzung von Frankreich und Belgien und Luxemburg der Krieg zunächst weit weg. Luxemburg wurde übrigens dann Teil des sogenannten Mosellandgaus, in dem halt Trier und Koblenz eine Einheit bildeten. Allerdings gab es ja nun hier bei uns in der Region Lager mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. In Trier zum Beispiel gab es auf dem Petrisberg ein Lager für französische Kriegsgefangene. Da war zum Beispiel der französische Philosoph Jean-Paul Sartre interniert. Der hat hier ein Theaterstück geschrieben namens Barriona oder der Sohn des Donners. Und Zwangsarbeiter aus besetzten Gebieten mussten in der Landwirtschaft oder in Betrieben arbeiten. Viele Männer waren jetzt im Kriegsdienst eingezogen worden. Übrigens auch im besetzten Luxemburg, wo die Deutschen die allgemeine Wehrpflicht einführten. Da mussten also Luxemburger für Deutschland gegen die Alliierten kämpfen, vor allem an der Ostfront. Viele sind dabei gestorben. Und wer sich dem entziehen wollte oder den Dienst an der Waffe dann verweigern wollte, der ist dann zum Beispiel im Konzentrationslager Hinzert im Hunsrück gelandet oder in anderen Gefängnissen in Deutschland. Aber hoch über den Köpfen der Menschen, da zeigte sich nun eine neue Gefahr. Luftangriffe. Ab 1942 haben britische und US-amerikanische Bomberflotten die Städte in Deutschland bombardiert. Und am 1. April 1943, das ist ein paar Monate nach der Niederlage von Stalingrad, da hat Trier einen ersten größeren Luftangriff erlebt. Mehrere Flugzeuge der Briten haben im Tiefflug damals Industriebetriebe in Trier-Euren und Kürens attackiert. Dabei sind 21 Menschen gestorben. Und ein Jahr später fallen Brandbomben auf die Konstantinbasilika, auf den Dom und das kurfürstliche Palais. Daneben, in Konz, hatten US-amerikanische Bomber zum Beispiel auch über 150 Tonnen Spreng- und Brandbomben abgeworfen. Damals sind 1500 Menschen obdachlos geworden. Eine damals 13-jährige Konzerin hat in einem Videobeitrag für ein regionales Geschichtsportal der Universität Trier, den Erinnerungsatlas EU, die hat mal erzählt, was sie damals erleben musste. Sie habe sich noch in einen Keller retten können und wurde verletzt, doch ihr Vater und ihre Schwester wurden beim Angriff getötet. Und später gab es sogar noch einen weitaus schlimmeren Angriff, diesmal auf Züge, die auf einem Bahngelände in Konz standen. Mit dem waren allerdings aber auch Flüchtlinge unterwegs. Das waren Deutsche, die halt eben aus Frankreich zurückkehrten. Das waren vielleicht aber auch Franzosen oder Luxemburger, die halt mit den Nazis kollaboriert hatten und natürlich dann auch halt eben vor den Alliierten sich zurückzogen. Und bei diesem Angriff sind vermutlich bis zu 150 Menschen gestorben. Daran erinnert übrigens heute noch eine Gedenktafel in Konz-Karthaus.
Zu der Zeit war ja der D-Day, an welchem die berühmte Landung der Alliierten in der Normandie in Frankreich stattfand. 4 Jahre nach der französischen Kapitulation. 150.000 Soldaten aus Großbritannien, den USA und anderen Staaten waren an der Invasion am 6. Juni 1944 beteiligt. Hatte das denn auch Folgen für die Region Trier?
Ja, der Krieg ist damit auch am Boden näher gerückt. Und zwar in einem sehr schnellen Tempo. Denn die Alliierten hatten ja nach der Landung in der Normandie zunächst zwar größere Schwierigkeiten, bis ihr Brückenkopf gesichert war, aber Ende Juli 1944, da sind sie durchgebrochen durch die deutsche Front und haben dann anschließend innerhalb weniger Wochen Frankreich, Belgien und Luxemburg befreit. Im September 1944 stehen US-amerikanische Soldaten an der deutschen Westgrenze, an der Obermosel, sowie an der Sauer bei Echternach. Und weiter nördlich folgen sie in der Eifel der Grenzlinie bis Höhe Winterspelt und Aachen und weiter hoch bis zum Rhein in die Niederlanden. Aachen, die alte Kaiserstadt, die ist dann im Oktober in die Hände der Alliierten gefallen, als erste Großstadt des Deutschen Reichs. Die Deutschen waren ja teils in wilder Flucht zurückgegangen, um sich hinter dem sogenannten Westwall zu retten. Das war aber eine unzureichende Befestigungsanlage an der deutschen Westgrenze. Von ihr finden sich übrigens noch heute Bunker und Panzersperren. Und in Osteuropa tobte ja weiterhin der Krieg gegen die Sowjetunion, dessen Soldaten waren aber praktisch zeitgleich mit den westeuropäischen Verbündeten ebenfalls zum Angriff übergegangen und waren bis Warschau vorgestoßen, der Hauptstadt des besetzten Polens. Deutschlands Machtbereich wurde also immer kleiner. Sogar in Italien und auf dem Balkan stießen die Verbündeten vor.
Deutsche Offiziere versuchten ja auch Hitler mit einer Bombe zu töten am 20. Juli 1944. Aber die Attentäter unter Klaus Graf von Stauffenberg scheiterten und wurden hingerichtet. Aber warum hat Hitler nicht aufgegeben? Der Krieg war doch verloren.
Der Vormarsch der Alliierten, der schien zunächst auch unaufhaltsam. Der schon damals berühmte US-Schriftsteller Ernest Hemingway zum Beispiel, der war in der Eifel, der begleitete als Kriegsreporter die Soldaten aus Übersee. Im September 1944 ist er 2 Wochen in Buchert gewesen, einem Ort in der Eifel. Das war halt bereits besetzt worden. Da hat er sich in einem Bauernhaus niedergelassen mit seinen Begleitern und da soll wohl reichlich Alkohol geflossen sein. Einen Link zum Bericht, den findet ihr übrigens bei uns in den Shownotes. Hingegen auf der anderen Seite schreibt ein deutscher Offizier namens Julius Dufner in sein Tagebuch, der war in Kilburg in der Eifel stationiert und in Trier, und der schreibt in sein Tagebuch: Der Krieg ist verloren, was sind wir? Ausgehungert, ausgesaugt, es geht nicht mehr. Das hat er natürlich heimlich geschrieben. Und er beschreibt, dass in Trier hunderte von Aushilfsarbeitern, ein Zug ärmlich aussehender, vergrämter alter Männer und dabei ganz Jungen von der Hitlerjugend durch den Regen laufen würden, um Befestigungsgräben auszuheben. Von stiller Resignation ist da die Rede. Ist übrigens nachzulesen im Buch des britischen Historikers Ian Kershaw zu den letzten Kriegsmonaten. Aber entscheidend ist, Hitler wollte bis zum bitteren Ende kämpfen. Für ihn kam ein Aufgeben überhaupt nicht in Frage und er schaffte es damit, auch die mitzuziehen, die doch eigentlich ebenfalls erkennen mussten, dass der Krieg verloren war. Also die Generäle, die bis zum Schluss Hitlers Befehlen folgten. Sei es jetzt aus ideologischer Überzeugung oder aus vermeintlichem Pflicht- und Ehrgefühl. Oder nehmen wir Albert Speer. Das war Hitlers Rüstungsminister und sein einstiger Lieblingsarchitekt. Deutschland hat mitten im Niedergang mehr Waffen produziert als zu Beginn des Krieges. Auch mit Hilfe der brutalen Ausbeutung von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen. Oder Propagandaminister Josef Goebbels, der hat den sogenannten Volkssturm organisiert, mit dem alte Männer und Jugendliche zum Einsatz gezwungen wurden, wie das ja der besagte Offizier vorhin beschrieben hatte. Es schien, als seien die letzten Reserven aufgeboten worden, so hat das damals dieser Offizier namens Dufner reingeschrieben. Ja, dass die Soldaten dann aber noch trotzdem weitergekämpft haben, das mag natürlich auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass ja nun tatsächlich das Reichsgebiet selbst bedroht war. Und dass die Alliierten eine bedingungslose Kapitulation forderten, dem hätten sich wohl auch die Attentäter des 20. Juli wohl beugen müssen, wären sie erfolgreich gewesen, aber sie waren es ja leider nicht.
Tatsächlich hat Hitler dann ja nochmal eine Offensive vorbereitet. Was bezweckte er mit dieser Ardennenoffensive?
Die Alliierten sind nicht mehr so schnell vorangekommen nach den ersten Erfolgen in Frankreich und in Belgien und in Luxemburg, weil der Nachschub nicht mehr Schritt halten konnte mit diesem schnellen Vormarsch. Und dann kamen noch militärische Fehlschläge dazu. Am Rhein zum Beispiel bei einer Luftlandeoperation bei Arnheim, das ist eine Stadt in den Niederlanden. Da wollten die Briten über den Rhein und es hat nicht geklappt. Und südwestlich von Aachen, da haben sich die Amerikaner auch in einem Gebiet, ich sag mal, verbissen. Dort haben sie versucht, ein für den Vormarsch auf Köln und das Ruhrgebiet vermeintlich wichtiges Gebiet zu besetzen, den sogenannten Hürtgenwald. Tatsächlich sind dort in der nördlichen Eifel tausende Soldaten auf beiden Seiten bei zermürbenden Kämpfen gestorben. Die hat übrigens auch Hemingway erlebt. Und wahrscheinlich wäre dieser Angriff gar nicht notwendig gewesen. Die Amerikaner hätten das auch umgehen können. Aber auch an der Front in unserer Region, also an der Grenze, da wurde teils erbittert gekämpft. Das Dorf Brandscheid ist zum Beispiel stark zerstört worden. Hitler hoffte nun in dieser Situation mit einem Gegenschlag bis ans Meer, also Fernziel war der belgische Hafen Antwerpen, der war bereits von den Alliierten besetzt worden. Also Hitler hoffte mit einem Gegenschlag bis ans Meer, die Alliierten doch noch zu einem separaten Friedensschluss bewegen zu können. Er hat darauf gesetzt, dass diese dann vielleicht ermüdet nachgeben würden. Der Krieg dauerte ja schon 5 Jahre. Und er hat darauf gesetzt, dass diese Allianz zwischen dem kommunistischen Russland und dem kapitalistischen Westen wohl doch noch zerbrechen würden. Und den Deutschen wurde durch die Propaganda erklärt, neue Wunderwaffen würden die Wende erzwingen. Also gemeint waren damit diese V1-Fliegerbombe und vor allem die V2-Rakete, die ist ja dann noch zur Bombardierung von London nochmals verwendet worden. Jedenfalls schlagen dann die Deutschen im Dezember 1944 dann mit ihren Armeen los. Also die haben nochmal mehrere Einheiten aufgestellt. Viele waren ja eigentlich besiegt worden nach der Landung in der Normandie und der Niederlage im Osten. Und zwar, wie schon 1940, erneut aus der Eifel heraus. Plötzlich wurde das nördliche Luxemburg und die waldreichen Höhen der belgischen Ardennen, die wurden wieder zum Kriegsschauplatz. Und die völlig überraschten Amerikaner in dem Bereich, die mussten dann zurückweichen. Etliche sind gefangen genommen worden. Und die Deutschen, die sind bis zu 100 Kilometer tief vorgedrungen. Das war ja tiefster Winter im Dezember 1944. Aber dann war Schluss. Die Offensive scheiterte zum einen an der alliierten Luftüberlegenheit, also Angriffe aus der Luft auf die vorrückenden Truppen und dem Mangel an Benzin. Ja, und bei diesem Angriff ist es auch zu Kriegsverbrechen gekommen. Das haben zum Beispiel 2 Filmemacher aus der Eifel dokumentiert, Manfred Klein und Robert Fuchs. Deutsche Soldaten überraschten zum Beispiel bei Bleialf, das war ja Frontgebiet, die überraschten dort 2 deutschsprachige Juden, die in der US-Armee als Übersetzer tätig waren und halt eben gefangen genommene deutsche Soldaten geholfen hatten zu verhören. Diese 2 Juden sind dann von den Deutschen, nachdem halt eben Bleialf besetzt wurde und US-amerikanische Soldaten und halt eben auch darunter die beiden Juden halt gefangen genommen worden waren, die sind dann am Straßenrand erschossen worden mit der Begründung des kommandierenden Offiziers, die Juden hätten kein Recht in Deutschland zu leben. Er ist übrigens dafür nach dem Krieg zum Tod verurteilt worden. Und in der Nähe, hinter der deutsch-belgischen Grenze, da wurden im Dorf Wehret 11 afroamerikanische Soldaten von den Deutschen gefangen genommen und ermordet. An die Wehret 11 erinnert dort heute ein Mahnmal.
Die Ardennenoffensive hatte dann aber auch direkte Auswirkungen auf die Region Trier. Alliierte Flugzeuge griffen ja Eisenbahnlinien und Straßen an, um den Nachschub für die deutschen Soldaten an der Front zu stören. Dabei ist auch Trier an den Weihnachtstagen zerstört worden. Was ist da genau passiert?
Zunächst mal, schon vor der Ardennenoffensive war Trier ja in Reichweite der feindlichen Artillerie geraten. Und zwar, wie vorhin beschrieben, schon seit September 1944. Die Amerikaner hatten ja Luxemburg befreit. Und von dort aus konnten sie mit ihren Kanonen Trier beschießen. Heimatforscher Adolf Welter hat in seinem Buch diesen ersten Beschuss beschrieben. Damals sei eine Granate an der Paulinkirche, an der St. Paulinkirche in Trier-Nord eingeschlagen und explodiert. Und dabei sind unter anderem ein 14-jähriger Musikschüler und eine Passantin auf der Straße durch die Splitter tödlich verletzt worden. Und dieser regelmäßige Beschuss, der hat halt eben angehalten bis zur Besetzung von Trier einige Monate später. Aber durch die Ardennenoffensive, du hast es ja gerade gesagt, da hat auch noch die Bombardierung aus der Luft nochmals zugenommen. Trier ist ja zu diesem Zeitpunkt wegen der Nähe zur Front eigentlich schon größtenteils geräumt worden. Es halten sich aber noch etliche Menschen in der Stadt auf. Einige verstecken sich auch in ihren Wohnungen. Und dann am 19. Dezember, also 4 Tage nach Beginn der Ardennenoffensive, bricht das Unheil über die Moselstadt hinein. Der Trierer Historiker Emil Zenz, der hat mal geschrieben, wie damals am 19. Dezember gegen 15.30 Uhr die Sirenen Fliegeralarm ankündigen, wie dann 80 Bomber rund 400 Bomben abwarfen und diese in wenigen Minuten Kirchen, Krankenhäuser und Wohnungen in Schutt und Asche legten. So hat etwa ein Sprengkörper die Räume des St. Eminenspitals durchschlagen und ist im Weinkeller detoniert. Da sind 30 Nonnen getötet worden, die dort halt eben ausharrten, um halt eben sich um Kranke zu kümmern. Dann folgten am 21. und am 23. Dezember nochmals schwere Angriffe. Über 5000 Bomben sind dann auf die Moselstadt herabgeregnet, muss man so auszudrücken. Wenn wir nämlich heute durch Trier laufen, dann lässt sich so etwa ab Höhe Hauptmarkt, Dom, Richtung Süden erkennen, wie viele Gebäude in der Innenstadt eigentlich neueren Datums sind. Und zwar gerade in dem Bereich ist viel zerstört worden. Und Emil Zenz, der zitiert einen damaligen Zeitzeugen, der damals gesagt habe, unheimlich war es, durch die zertrümmerten Straßen zu gehen, Totenstille. 400 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Zum Glück war ja Trier bereits größtenteils geräumt worden.
Und was genau ist bei diesen Angriffen alles zerstört worden?
Das alte Theater etwa, das stand am Viehmarktplatz. Das ist zusammengestürzt. Und heute erinnert übrigens nur noch der Name einer Seitengasse daran, dass damals einst ein Theater stand. Oder Häuser in der Brotstraße, auch zerstört. 2 Monate später hat sich übrigens ein deutscher Kommandant in Trier aufgehalten, der sollte die Stadt verteidigen. Und der hat dann notiert, vieles ist zerstört, nur die Porta Nigra steht und überdauert die Jahrhunderte. Übrigens auch das Casino, das ist auch zerstört worden, da blieben nur noch die Grundmauern stehen. Aber das ist heute wieder aufgebaut worden. Das ist ja auch der Fall der Steipe. Das war ja ein Veranstaltungs- und Versammlungshaus der Trierer Bürgerschaft aus dem Mittelalter. Wir haben dazu übrigens ja auch eine Folge hier in unserem Porter-Podcast. Jedenfalls bei diesen Angriffen ist auch die Steipe am Hauptmarkt völlig zerstört worden. Und erst 1970 war der Wiederaufbau abgeschlossen.
Und nach dieser gescheiterten Bodenoffensive haben die Deutschen da aufgegeben?
Nein, aber nun haben die Alliierten ihren Vormarsch wieder aufgenommen, nachdem sie die Front stabilisiert hatten und sich auch neu versorgt hatten. Es war ja immer noch tiefster Winter. Und nun erfolgte also ein Vormarsch an allen Fronten. Nördlich der Eifel zum Beispiel, da haben die Alliierten dann am 5. März 1945 Köln erreicht. Von dort sind sie dann nach Süden vorgestoßen, in die Eifel hinein. Zugleich marschierten sie von Westen voran und haben dann am 11. Februar Prüm besetzt, am 28. Februar dann Bitburg. Das ist übrigens durch einen Luftangriff, ähnlich wie auf Trier, auch an Heiligabend völlig zerstört worden. Und am 15. März fällt dann schließlich auch Bernkastel-Kues in amerikanische Hand. Ja, und auch Trier ist dann angegriffen worden. Anfang Februar haben die Amerikaner eine Offensive gestartet am sogenannten Ochsholzriegel. Das ist oder das war eine befestigte Linie zwischen der Saar und der Obermosel und sollte halt eben Trier beschützen. Diese Linie haben die US-Truppen durchbrochen. Anschließend setzten sie bei Schoten über die Saar, unter schweren Kämpfen übrigens, da sind hunderte amerikanische Soldaten gestorben. Und am 2. März standen die Amerikaner in Trier.
Und da haben dann die US-Amerikaner die Römerbrücke vor der Zerstörung gerettet, oder?
Daran erinnert heute übrigens eine Plakette auf der Brücke. Ein Oberstleutnant namens Jack Richardson schleicht sich mit seinem Spättrupp frühmorgens in die Stadt und besetzt die Brücke im Handstreich. Dabei hatten die Deutschen eigentlich geplant, sie ebenso wie die anderen Moselbrücken in die Luft zu sprengen. Die benachbarte Kaiser-Wilhelm-Brücke zum Beispiel, die ist gesprengt worden. Und an diesem 2. März um 10 Uhr morgens haben die Amerikaner also nicht nur die Brücke besetzt, sondern auch die gesamte Stadt. Und dann eine Flagge auf dem damaligen Hotel Porta Nigra gehisst und Trier war damit dann in Händen der Alliierten. Richardson hat leider den Weltkrieg nicht überlebt. Er ist am 22. April bei Kirchheim unter Teck im heutigen Baden-Württemberg gestorben.
Und war damit der Krieg in der Region Trier zumindest dann vorbei?
Noch nicht ganz. Das kann man übrigens in einem 500-Seiten-Werk namens Krieg am Westwall nachlesen. Das ist ein Werk des 2001 verstorbenen Lehrers und Historikers Edgar Christoffel. Er hat sehr detailliert nachgezeichnet, wo in welchem Ort in der Region damals Kämpfe stattgefunden haben, wie sie ausgingen und was Zeitzeugen, also Soldaten und Zivilisten damals erleben mussten. An der Mittelmose dauerten ja die Kämpfe zunächst noch mehrere Tage noch an. Bernkastel-Kues ist ja erst einige Tage später besetzt worden. Und die Wehrmacht hat auch versucht, Trier zurückzuerobern. Rund um Lampaden und bei Hermeskeil, da gab es tagelang schwere Kämpfe. Im Nachhinein ist es ja absurd, wie viele Menschen auf beiden Seiten der Front da noch sinnlos leiden mussten. Das haben zum Beispiel auch zwei engagierte Heimatforscher aus dem Ort Osburg recherchiert im Hochwald, namens Hermann Bonert und Tobias Blasum. Die haben für ein Buch namens Gefallene Festungen viele Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Oder im Dorf Tom. Da haben sich dann die zurückgebliebenen Einwohner in die Schiefergruben des Ortes gerettet. 20 Tage lang habe man in den dunklen und feuchten Gruben ausgeharrt, hatten Zeitzeuge mal geschildert in einem Bericht unserer Zeitung. In einem der Stollen wurde sogar ein Kind geboren. Aber ja, Mitte März 1945 war der Krieg in der Region dann doch vorbei. Die Flüchtlinge konnten zurückkehren, wer also vor dem Krieg geflohen war. Die Besatzungsmacht reorganisierte die Verwaltung inmitten der zerstörten Dörfer und Städte. Und zeitgleich mit der Eroberung unserer Region setzten die Amerikaner und Briten und die Sowjets ja ihren Vormarsch fort und drangen nun tief nach Deutschland hinein. Berlin zum Beispiel wurde dann eingeschlossen.
Und Hitler, was hat der gemacht?
Der hat noch bis zum 30. April 1945 an seinem wahnwitzigen Durchhalteplan festgehalten, ehe er sich dann im umkämpften und zerstörten Berlin in seinem Bunker selbst mit einer Pistole erschossen hat. Und erst mit seinem Selbstmord, das erzählt der britische Historiker Ian Kershaw, hätten die führenden Militärs beschlossen, den Kampf einzustellen. Erst dann. Als die Wehrmacht einige Tage später kapitulierte, da hielt sie immer noch Norwegen, Dänemark, Teile der Niederlande, Österreich und Tschechien besetzt. Das Land übrigens, das ja 1938 im Laufe der Sudetenkrise das erste Opfer der hitlerschen Aggression gewesen war. Und 3 Monate später kapitulierte übrigens dann auch Japan, nachdem die USA Atombomben auf 2 Städte abgeworfen hatten. Bis heute das erste und einzige Mal, dass Atomwaffen in einem Krieg eingesetzt wurden, hoffen wir, dass es so bleibt.
Weiß man denn eigentlich genau, wie viele Menschen im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind?
Aus heutiger Sicht in einer erschreckend riesigen Größenordnung. Schon im Ersten Weltkrieg sind schätzungsweise 17 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Aber im Zweiten Weltkrieg, schätzen Historiker, sind etwa 50 bis 60 Millionen Menschen gestorben. Soldaten und Zivilisten. Von diesen 50 bis 60 Millionen Menschen dürften wahrscheinlich allein 25 Millionen aus dem Gebiet der Sowjetunion stammen. 13 weitere Millionen aus China, wo Japan ja Krieg führte. Übrigens auch einen sehr brutalen Krieg. Für das Deutsche Reich geht man übrigens von 5 Millionen toten Soldaten und über 1 Million toter Zivilisten aus. Rund 400.000 übrigens von ihnen waren Opfer dieser Bombenangriffe. Aber diese Walze des Todes, die hatte ja eine Vorgeschichte. Nicht nur, dass von diesen Millionen Toten ja viele dem Holocaust zum Opfer gefallen sind, dem Massenmord der Nazis an den Juden und anderen Minderheiten. Das ganze Leid zum Kriegsende in unserer Region, das hatte ja eine Vorgeschichte. Und die begann mit Hitlers aggressiver Verfolgung von Minderheiten, mit seiner Außenpolitik auf Kosten der Nachbarn und seinem Überfall auf Polen am 1. September 1939.
Mehr Infos und Beiträge zum Zweiten Weltkrieg in der Region Trier findet ihr übrigens auf volksfreund.de/porta.
Auch natürlich in unserem Podcast. Ihr findet in unserer Episodenliste auch Beiträge zur Gestapo, der Geheimpolizei der Nazis, zum Pogrom an Juden 1938 in der Region sowie zum Besuch von Paul von Hindenburg in Trier, dem Reichspräsidenten, wir erinnern uns, der ja Hitler zum Reichskanzler ernennen sollte. 3 Jahre bevor er das gemacht hat, da war der hier in Trier zu Besuch. Hört rein.
Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.